Hallo und herzlich willkommen zum Feel Good Happy People Happy Planet Podcast. Mein Name ist Katrin Diekmann und das ist der Podcast, der dir zeigt, dass es möglich ist, die Welt wirklich zum Besseren zu verändern. Und dafür gibt es so viele Beispiele mittlerweile in diesem Podcast. Menschen, die sich jeden Tag dafür einsetzen, ja, dass die Welt, in der wir leben, ein kleines bisschen netter, wärmer, gerechter, gesünder, nachhaltiger und so weiter wird und dass es einfach Sinn macht, sich zu engagieren und einem selber auch so, so gut tut. In der heutigen Folge ist Tore Hildebrand zu Gast. Und Tore ist Koch für nachhaltige, kreative Kocherlebnisse. Er kocht aus geretteten Lebensmitteln leckere Gerichte, gerne in Gruppen, aber mittlerweile auch als Team-Event oder sogar auch im digitalen Format. Denn sein Motto lautet, wenn schon die Welt retten, dann lecker. Tore erzählt uns seine Geschichte, wie er vom Banker zum Koch wurde. Und ich finde es immer super inspirierend, Geschichten von Leuten zu hören, die ja einfach losgegangen sind für das, worauf sie wirklich, wirklich Bock haben. Und ja, es macht einfach so Spaß, diesen Menschen zuzuhören und für sich selber da was rauszuziehen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Falls ihr dem nächsten Team-Event plant, denkt an Tore. Ich glaube, es wird unheimlich lustig. Ja, habt einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss. Hi Tore, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, heute hier mit dir sprechen zu können. Und wir sprechen aus Kolumbien miteinander. Das finde ich nochmal, das ist nochmal extra cool.
Genau, Technik macht es möglich, oder Kathi?
Ja, unbedingt. Und es freut mich wirklich unglaublich. Tore, du bist hier, weil du nachhaltige vegane Koch-Events anbietest. Das heißt, es wird heute richtig lecker. Aber bevor wir reinstarten, ich bin wirklich ein bisschen neugierig. Was machst du in Kolumbien?
Ja, Kolumbien ist so ein bisschen, also Corona, ja, wir erinnern uns alle noch so ein bisschen dran, ne? Da, wir durften nicht raus oder durften nicht rein oder Quarantäne und hier und da. Und zu der Zeit hatte ich eine Freundin und wir konnten uns nur, sie aus Russland, ich aus Deutschland, konnten uns irgendwie während diesem ganzen Krams nur in der Türkei treffen. Und irgendwie habe ich mich daran gewöhnt, dass es ganz cool ist, auch mal dem Winter zu entfliehen. Und das versuche ich jetzt auch weiterhin so zu machen und zu schauen, wo kann man nach dem Weihnachtsgeschäft, was ja meistens so Weihnachtsfeiern und Kochen und dies und das, ja, wenn im Januar, Februar viele sagen, erstmal Budgetplanung und tralala, bin ich weg. Und das ist deshalb diesmal in Lateinamerika, weil mein Großcousin hier seine argentinische Frau heiratet Mitte März. Und deshalb haben wir gesagt, let's go, mach Lateinamerika.
Schön, das klingt richtig gut. Das heißt, du bist da zu Urlaubszwecken mit Freundin und dann auch noch auf einer Hochzeit. Klingt richtig gut.
Mega. Also Urlaub und Arbeiten. Also so, das ist, man nennt das ja auch zu Neudeutsch so schön Workation. Arbeiten und Holidays ist so in dem Setting das erste Mal mit den ganzen Herausforderungen, die man hat. Man ist in einer wunderschönen Umgebung und denkt sich, ey, hier will ich eigentlich nicht arbeiten. Arbeite ich später, wenn es dunkel ist. Und die Motivation muss man echt aus sich ja selbst rausholen, ja. Das kriegen wir alles hin, aber es war irgendwie einfacher gedacht.
Okay, an was arbeitest du? Du bist Koch. Jetzt überlege ich gerade, was arbeitest du in Kolumbien? Sammelst du Rezeptideen, Geschmäcker, Aromen? Gibst du Online-Kurse?
Das sind Online-Kurse, die ich gebe für Fermentation, aber auch Teams, die ab und zu mal noch online zusammenkommen, so in der Mittagspause. Man kocht ein schnelles, sehr, sehr schnelles, einfaches, rein pflanzliches Gericht, weil viele da schon Berührungsängste haben. Aber mir geht es immer so ein bisschen einher, das, was ich habe, wie kann ich es verwerten? Ja? Also wie kann ich, wenn ich ein Gemüsecurry, und das klingt ja erstmal super langweilig, wie kann ich, jetzt haben wir Winter, wir haben Blumenkohl, wir haben Kohl, wie kann ich die Blätter vom Blumenkohl, den Strom vom Brokkoli, eigentlich klar, dass wir das mitverwenden, aber bei mir war es auch so, die Eltern haben nur die Röschen verwendet und aus dem Strom vielleicht nochmal eine Suppe gemacht. Aber es gibt ja viel mehr Verwendungsmöglichkeiten für Blätter, für Strunk. Ja, und meistens haben die sogar noch mehr Nährstoffe drin als das, was, wenn wir so Knollen, so rote Beete sehen oder Karotten, haben die meisten sogar noch mehr Nährstoffe und wir schneiden die weg und bezahlen Geld dafür und dann konsumieren die nicht. Ist doch eigentlich doof, oder?
Ja, genau, total. Oder ich weiß noch, wir hatten früher Meerschweinchen, dann wurde das an Meerschweinchen und Kaninchen verfüttert. Meine Mama hat schon immer Kohlrabi-Blätter. Die Blätter vom Kohlrabi, die gab es auch immer zum Kohlrabi dazu. Das kam immer mit in den Topf. Das war tatsächlich ganz lecker.
Ja. Das ist geil, wenn du sagst Kohlrabi-Blätter, wir kennen ja gefüllte Weinblätter. Kann man die Kohlrabi-Blätter ähnlich verwenden? Oder wenn wir an die leckeren vietnamesischen Sommerrollen denken, ja, da kann ja alles rein. Das heißt, du kannst auch kurz dieses, wenn es nicht so ein dickes Blatt ist, das auch mit reinlegen auf das Reispapier und dann alles einwickeln. Sieht super schön aus. Und du hast halt auch dieses Kohlrabi-Blatt mitverwendet. Ja, oder es einfach so ein bisschen wie Spinat in der Pfanne anbrutzeln.
Ja, guck mal, jetzt haben wir hier schon die ersten Tipps. Mega gut, auch das mit den Sommerrollen stelle ich mir echt richtig lecker vor. Normalerweise ist die erste Frage hier im Podcast immer, hi, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, klar. Tore aus Berlin, aktuell in Kolumbien, das hast du ja schon vorweggenommen. Mittlerweile nachhaltiger Koch für pflanzliche kulinarische Kocherlebnisse. Was heißt das? Wir kochen ohne tierische Produkte, wir kochen kreativ, mit dem auch gern was da ist oder was wir so tendenziell wegschmeißen. Und das mache ich jetzt seit 2018. Davor war ich 18 Jahre Banker und habe irgendwann festgestellt, dass mir das nicht mehr so großen Spaß macht, dass das Finanzwesen, das hilft mir natürlich jetzt auch in meinem Business, aber dieses war im Vertrieb und immer wieder, wir werden besser, wir müssen mehr machen, mehr verkaufen, dies, das, jenes. Und diese virtuelle Konstruktion und Zahlungsströmen war nicht mehr meins. Ich fühlte mich nicht so glücklich, aber was war immer so meins? Gerne gekocht, gerne mit Menschen zusammen, kreativ zu sein. Also da fehlte mir auch so ein bisschen was zu sehen, was ich mit meinen Händen gemacht habe, geschaffen habe. Und das kriege ich natürlich jetzt hin, indem ich koche, indem ich mit meinen Mitmenschen zusammen koche, anstatt in einem Restaurant für sie zu kochen. Ist natürlich genau das Tolle, dass ich Menschen um mich herum habe in der Küche. Im Restaurant hat man ja wenig Feindkontakt, wie man das so schön nennt. Ja, die Köchinnen und die Köche wollen meistens gar nicht rauskommen und gar nicht so, was sie sagen, ja, und das deshalb war für mich ganz klar, ich mache kein Restaurant.
Okay. Jetzt war da schon ganz viel drin. Unter anderem auch, dass du quasi für was losgegangen bist, was du scheinbar schon immer ein bisschen in dir drin hattest. Und das hat sich entwickelt. Und das finde ich einfach immer so spannend an den Leuten zu hören. Du hast auch gesagt, du hast dann eben kein Restaurant aufgemacht. Das wäre auch ein, steht hier als Frage tatsächlich auf meinem Zettel. Warum dann Kochkurse mit Menschen und warum hast du kein Restaurant aufgemacht? Und dann ist natürlich auch einfach mega spannend, wie entscheidet man sich dafür, Banker zu werden oder wie wird man vom Banker zum veganen, nachhaltigen Koch? Das ist ja erstmal, klingt es nach einem relativ großen, naja, Spagat nicht, aber du weißt, was ich meine, also dass da schon eine relativ große Diskrepanz zwischen ist und es ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Also was hat dich zum Beispiel nach der Schule dazu bewogen, erstmal ins Bankwesen einzusteigen?
Ja, nach der Schule ist so, ich wollte relativ schnell selbstständig sein und meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen. Ja, das war so Mitte der 90er aus der Schule raus, immer so, ja, was machst du denn? Ja, machst du irgendwas, was gutes Ansehen hat, gutes Geld verdient, was relativ sicher ist als Job? Ja, dann war das, meine Mutter war Reiseleiterin, die meinte, hey, kann ich irgendwie als Hotelfachmann Ausbildung irgendwie da ins Hotel reinbringen? Hab da Connections und ich so, irgendwie kam dann irgendwie, dass ich so ein paar Leutchen aus meiner Klasse auch in der Bank beworben haben. Und so ging es dann auch. Da habe ich mich in der Bank beworben, dachte mir, das ist eigentlich ganz cool. Was kriegst du im ersten Lehrjahr? 900 Mark oder so. Also war schon ziemlich cool. Und das bin dann so rein. Der Vater hat gesagt, ja, dann wirst du irgendwann mal Bankdirektor. Wurde ich dann auch. Aber nicht so ein Direktor, wie man sich das so vorstellt, sondern die Titel in den internationalen Bankhäusern waren halt Direktor, Vizepräsident. Klingt alles total toll. So reingeschlittert. Dann dieses, ja, nur Ausbildung, studier nochmal, BWL habe ich dann studiert, dann kam das und dann wollte ich ins Firmenkundengeschäft und das hat auch funktioniert und es hat mir die größte Zeit auch Spaß gemacht, aber auch, weil es einfach coole Kollegen, echt coole Kollegen hatte ich die ganze Zeit und das hat mich auch rückwirkend betrachtet so lange in dem Laden gehalten.
Ja, okay. Aber das wäre dann ja auch wieder dieses Match hinzu, du machst gern was mit Leuten, das hast du ja gerade schon gesagt, ne, dass du deine Gäste auch gerne um dich hast, das würde ja passen. Und gute Kollegen sind einfach mega. Also wenn man nette Kollegen hat, ist das einfach Gold wert. Aber wie kam es jetzt, dass du dann überlegt hast, Mensch, Bank dann doch nicht, ich werde jetzt Koch. Und dann auch noch vegan und nachhaltig.
Ich wusste schon, also ich muss ein bisschen zurückgehen, die Bank hat irgendwann gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt bei der Royal Bank of Scotland und da in Hongkong. Und die hat dann relativ kurz, nachdem ich da hinversetzt wurde, gesagt, wir machen das ganze Asiengeschäft zu. nicht meinetwegen, weil ich da hingegangen bin, sondern generell eine strategische Entscheidung. Und da ich relativ lange schon bei dem Laden war, dann insgesamt 12 Jahre, haben die halt auch nochmal einen kleinen Handschlag mitgegeben. Und das hat für mich dann den Auslöser, eben zu sagen, okay, ich möchte das eigentlich nicht nochmal machen, mit einer anderen Visitenkarte und einem anderen Segel da umher schippern. Ich möchte erstmal ein bisschen was von der Welt sehen. Nenne das dann immer so in dem Bankenumfeld entsparen, also vorher sparst du Geld für irgendwann später. Und jetzt war für mich so ein bisschen der Zeitpunkt gekommen, nochmal Geld für mich in eine Reise zu investieren und bin dann, weil ich schon in Asien war, durch Südostasien getravelt, habe dann angefangen, durchgeknallte Jennifer aus den USA. Damals dachte ich das, die ist mit ihrem Fahrrad durch Laos gefahren. Ja, bescheuert muss man sein. War dann genauso bescheuert, bin dann durch Neuseeland gefahren, habe mir dann ein Rad gemietet, Einwegmiete von Auckland nach Christchurch. Ja, so war's. Und fand das ziemlich cool. Und irgendwie auf der Reise, ich wusste schon, ich will was mit Kochkursen machen, hat sich aber nichts entwickelt im Kopf. Ich dachte, das bringt eigentlich eine coole, ja, so ein bisschen Nachdenken. Du hast das Handy aus, hast es nur zum Tracken der Entfernung. Dann hast du 8 Stunden Zeit zu überlegen. Die Zeit war gut, weil ich so ein bisschen meiner Vergangenheit auch aufgeräumt habe, was alles so gut gelaufen, was nicht so gut gelaufen ist. Und kam dann nach Berlin zurück und bin dann nochmal auf Tour gegangen. Ja, und dachte mir, okay, jetzt hast du hinten aufgeräumt, jetzt gucken wir mal nach vorne. Und bin danach in ein Fahrrad zusammenbauen lassen, mein Eisenschwein, komplett aus Stahl, mein Reisefahrrad. Und dann sind wir zusammen, ich nenne uns immer zusammen, wir zusammen nach Athen runtergeradelt und habe auf dem Weg ganz viele Freunde, Bekannte. Und da ist wieder, ich connecte mich gerne mit Leuten, die, ach, ich vielleicht schon 10 Jahre nicht mehr gesehen hatte, aber man noch über Facebook. Das gibt es ja auch noch, ne? Facebook ist noch nicht tot, aber passiert nicht so viel. Über Facebook irgendwie noch in meinen Kontakten hatte. Und dachte mir, okay, da hast du jetzt 4 Monate Zeit. Also es waren dann 4 Monate und kommst nach Hause zurück. Das war dann Ende 2017. Dann steht das Konzept, die Idee ist klar, alles super. Und, Kathi, was denkst du, was passiert ist?
Ja, vielleicht hast du doch noch eine weitere Reise gebraucht.
Nee, ich habe also, ja, ich hätte wahrscheinlich noch eine Reise gebraucht, aber es kam nicht wirklich sehr viel drum. Ja, ich wusste weiterhin kochen, aber mir wurde auch klar, nur weil ich mal Banker war, warum sollten die Leute mit mir kochen? Ja? Keine Ausbildung da drin, keine Erfahrung da drin. Ein bisschen erzählen kann ich, aber die Leute kommen ja nicht zu mir, damit ich ihnen was erzähle, sondern die wollen ja was lernen, wollen unterhalten werden. Und dann bin ich erstmal in so eine kleine, ich nenne es immer, wie heißt es, Trainee-Programm oder wie heißt es, Praktikum, bezahltes Praktikum, ja, in Berlin in einem Café Selig. Da habe ich mir 4 Monate ein bisschen die Skills angeguckt und das hilft mir jetzt auch. Ja, und dann irgendwann fing es an, wie January 2018, das sich dann gebündelt mit, dass ich Surplus kennengelernt habe, die Lebensmittel retten und dann verkaufen. Und die hatten damals auch noch Supermärkte und da kam das so ein bisschen zusammen. Veganes Kochen fanden die Leute nicht so interessant, aber mit geretteten Lebensmitteln zu kochen oder herauszufinden, was kann man mit den Sachen noch machen, das fanden die geil. Und da war für mich so ein bisschen der Link, also 80% der verschwendeten Lebensmittel sind vegan. Ist für mich erstmal super. Für das Konzept mit dem Kochen mit überlagerten Lebensmitteln, ja, die können, also überlagert, das klingt so komisch, die sind des Mindesthaltbarkeitsdatums überschritten, aber die sind ja nicht schlecht dadurch. Denken, aber jeder vierte Deutsche denkt, dass die schlecht sind und schmeißt sie weg, ja. Und da kam das für mich so ein bisschen zusammen, okay, kreatives Kochen mit dem, was gerettet wurde, dem, was im Kühlschrank ist, mit dem, was du vielleicht zu Hause noch in deinem Vorratsschrank hast, was da schon seit Monaten oder Jahren drauf wartet, du es aber noch nicht wegschmeißen willst, da denkst du, das ist ja eigentlich noch gut, aber mir fehlt so die Inspiration, mit den Sachen zu kochen und dich auch mal so ein bisschen aus der Zone rauszuholen und sagen, Aubergine finde ich total eklig, ja, ging mir ähnlich, esse ich nicht. Und das war dann so am Anfang der Zeit, wo ich da so Retter-Dinner, wo ich Supper-Clubs abgehalten habe und dann so 16, 18, 20 Leute da waren, die nicht wussten, was es gibt. Die wussten, es gibt pflanzliches Menü, die wussten, da sind andere Menschen. Aber ich wusste am Tag vorher auch noch nicht, was es wirklich gibt, weil ich noch nicht zu dem Zeitpunkt wusste, was ich retten werde, ja. Und da kamen dann Gäste und haben gesagt, hey, wie kochst du das? Hast du ein Rezept? Haben wir natürlich nicht. Darf ich mal mitkochen? Und zack, das war so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, yo, das kann klappen. Also nicht das Vegane in den Vordergrund zu stellen, sondern das Lebensmittel retten, kreatives Kochen. Und wenn wir dann so ein bisschen über Nachhaltigkeit nachdenken, eigentlich ganz klar, dass wir viel, viel weniger tierische Produkte essen sollten. Und dann zeige ich einfach in meinen Veranstaltungen, dass das auch geht und keiner vegan werden muss. Aber mal ein bisschen was zu ersetzen, ein bisschen neue Techniken auszuprobieren. Und schon haben die Leute einen geilen Abend oder Nachmittag.
Ja, Super spannend, wie du all diese Puzzlestückchen dann zusammengesetzt hast. Also du hattest ja scheinbar für dich klar, okay, ich will kochen. Weißt du da, wo das herkam? Hast du das schon immer gerne gemacht? Oder, also weil das war ja das, wo du von Anfang an gesagt hast, schon in Laos war ja scheinbar klar, so und ich will kochen. Dann fehlte dir das drumherum, was sich dann ja hinterher super schön ergeben hat.
Kochen war, also Kochen mit Freunden war so ein bisschen am Anfang die Idee. Ja, ich hatte auch einen Reiseblog geschrieben, Cooking with Friends. Events, die Seite gibt es auch noch, aber da passiert nicht viel drauf. Es war eher so ein Reiseblog, wo ich Rezepte gesammelt habe. Aber wir kennen es ja alle, Freunde mögen kostenfreies Essen. Kommt, ah geil, kochst du wieder, cool, bin vorbei, bring was mit, bring irgendwie eine Pulle Wein mit. Dann haben wir alle gegessen und sagen, oh Mann, ey, ist das schon so spät, scheiße, muss morgen arbeiten. Dann sind die wieder alle weg. Ja, sagst du, kannst du mal nochmal hier einen Zehner, einen Fünfer reinschmeißen? Ja, PayPal ich dir. Ja, also das Geschäftsmodell war kein richtiges. Das war auch so ein bisschen der Anfang. Aber dieses so, du kommst zusammen, du musst nicht mitkochen, du kannst aber mitkochen, du kannst auch gerne einfach nur dich um die Getränke kümmern, dass alle mal Getränke da haben, kannst am Tisch decken. Ja, so ist es auch bei den Teamkoch-Events. Mir muss keiner mitkommen, die können alle sitzen und trinken, dann dauert es halt ein bisschen länger, bis ihr Essen bekommt, klar. Ist auch noch nie vorgekommen. Aber wenn einer eine Karotte geschnitten hat und sagt, so jetzt muss ich Pause machen und der findet den Weg in die Küche nicht wieder zurück, ist das auch okay. Der hat den besten, er oder sie, manchmal den besten Abend, dann meinen sie ja, ah, es war ein cooler Abend, der hat mir gut unterhalten, gut getrunken und der ist mir nicht auf den Sack gegangen. Ja, aber das ist ja bei Team-Events so, die Hälfte will kochen, die andere will nur essen und dann kommt nur einer um die Ecke und sagt, hey, jetzt hier, arbeiten. Das kennen die ja vom Büro oder auch schon so, ja. Und dann erkennt man ja auch schon die immer gern viel reden, aber nicht viel tun. Und die, und das ist ja die Teamdynamik, ist immer sehr herrlich zu sehen, wie die sich dann gegenseitig so, oh, Klaus, ey, jetzt mach doch mal was. Ja, so. Und ist total lustig.
Ja, ich glaube, das ist vor allem was, ich glaube, du bist so ein großer Menschenfreund und ziehst sehr viel Kraft und Energie aus dem, was die Leute erzählen und was sie so mitbringen. Und ich glaube, dann ist es ja herrlich, ich kenne das von mir, bei mir ist es nämlich auch so, einfach sowas zu beobachten und sowas zu sehen und da hat man richtig Spaß dran, oder?
Das ist total lustig, ja.
Ja, genau.
Den Berliner raushängen lassen, ab und zu mal, finden die auch unterhaltsam, also das ist halt eine schöne Sache. Ich kann da halt mehr sein, wie ich bin, als ich das vorher sein konnte. Im Büro, in der Bank konnte ich natürlich auch ein bisschen den Entertainer oder den Klaus machen. Den Clown, ich will immer auf den Klaus rumhacken, ja, den Clown machen. Aber das geht jetzt einfach besser, einfach durch das Setting.
Ja, aber weißt du warum? Weil ich glaube, dass du dich jetzt tatsächlich mit allem, was dich als Person ausmacht, zu 100 oder zu nahezu 100% leben kannst. Du tust jetzt das, was dich ausmacht, hast als Banker auch noch die Erfahrungen gesammelt, die du brauchtest und das BWL-Studium hilft einem mit Sicherheit da auch. Und jetzt hast du alles das, ne, diese Menschenfreude, das Nachhaltige, das pflanzliche Essen, dann noch diese Events und eben nicht das Restaurant. Also ich glaube, du hast für dich mittlerweile relativ klar, wer bin ich, was funktioniert für mich und dann zieht man daraus ja auch ganz viel Kraft. Und ich glaube, das ist super cool und das ist auch immer was die Hörer, glaube ich, wahnsinnig interessiert, weil so viele Leute sind ja auf der Suche nach ihrem Weg. Wer bin ich? Ich will erfüllt sein. Ich will am besten, ja, einen Beruf haben, wo ich nicht hingehe, mich morgens fertig mache und schon denke, oh mein Gott, ist 8 Uhr, wann ist endlich 9 Uhr, wann ist, ich gucke auf die Uhr und hast überhaupt keinen Bock. Und das ist einfach so schön zu sehen, wie die Menschen das, oder in deinem Fall dann du, ne, wie sich das dann alles so fügt, sich zusammensetzt und dann ist man hinterher ja, echt happy. Das heißt nicht, dass immer alles mega geil ist.
Das stimmt. Ne?
Aber genau, man hat das, genau, und du hast das, man hat das Gefühl, man kann sich selber leben. Man drückt sich selber in seinem Leben aus und ich glaube, das ist einfach super cool.
Ja, auch das für mich war so ein bisschen, wieder mit dem Klischee, Banker verdienen viel Geld, geben viel Geld dort, bla bla bla. Ich verdiene jetzt viel, viel weniger, aber das ist total schön, weil, wenn ich eine Rechnung stelle und die bezahlt wird und ich merke, beim nächsten Mal, durch meine Erfahrung, durch das, was ich an Mehrwert biete, die auch eine höhere Rechnung stellen kann und die auch bezahlt wird, ist einfach cool. Ja, ich will das jetzt hier nicht Gewinn maximieren oder so, aber ich merke halt auch, dass das über die 5 Jahre, dass da halt eine coole Veränderung stattgefunden hat. Ich wollte nie Online-Kurse geben, dann kam Corona, dann war das so ein bisschen das Ding. Wir haben Kochboxen gepackt, die verschickt an Team-Events zu Weihnachten, haben wir festgestellt, wir machen gerne diese Koch-Events, aber wir sind keine Logistiker. Es war kein Desaster, aber es hat ewig lange gedauert, bis wir diese Kisten gepackt hatten. Wir dachten, ach, das ist 6 Stunden fertig. Ja, nicht 6 Stunden. Es waren, glaube ich, 11 Uhr angefangen und dachten, wir bestimmt so 18 Uhr, 20 Uhr fertig. 5 Uhr morgens waren wir durch mit den 200 Boxen. Weil dann war da noch irgendwas rangeknüppert und da noch ein kleines Schildchen. Das war total schön. Das war das Feedback der Gäste. Aber wir haben es ausprobiert, ja. Dann habe ich einen Online-Shop gelauncht, als gar nichts ging, ja. Dann habe ich Kimchi, was auch bei meinen, was ich also bei meinen Kursen jetzt mitmache, Kimchi mit reingepackt. Das ist dann weiter fermentiert da drin. Dann haben wir Kombucha-Flaschen drin, die dann im Aufmachen ein bisschen explodiert sind. Also eine Dinge, die man halt feststellt und dann auch zu sagen, okay, cool, es war eine Erfahrung, aber ich bin, wie gesagt, kein Logistiker. Ich habe mich über jede Bestellung gefreut und habe festgestellt, okay, das Granola reicht jetzt nicht. Muss ich wieder produzieren. Ja. Und dann Erfahrung, cool, jetzt können wir wieder kochen, können wir wieder online kochen. Das mache ich auch weiterhin, weil viel weniger Aufwand vom Einkauf, vom Saubermachen. Du erreichst viel mehr Leute, ohne dass sie selber fahren müssen. Ist natürlich nicht so cool wie in Präsenz. Aber ja, wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt. Läuft das jetzt besonders gut? Nö. Aber das Thema Fermentieren habe ich auch weiterhin auf meinem Zettel für Online-Kurse, weil viele sich da nicht so rantrauen. Wie mache ich mein Sauerkraut? Wie mache ich mein Kimchi? Wir sagen ja, okay, dann ruhe ich mich mal da ein. 90 Minuten ist cool. Hätten wir nicht Corona gehabt, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, wäre das Thema Online-Kurse bei mir total unterm Radar.
Ja. Ja, und so lernt man ja auch immer wieder neue Dinge dazu. Also wie gesagt, es ist dann, glaube ich, auch einfach nicht alles schön, aber dann zwingt einen das Leben dazu, sich neue Sachen einfallen zu lassen. Und man hat ganz viele Erfahrungen gemacht, man weiß, was funktioniert nicht. Und ich glaube, dieser Mix, also in Berlin ist es doch so, dass du noch auch im Real Life diese ganzen Koch-Events gibst. Und dann ist es ja auch vielleicht eine ganz schöne Ergänzung, das dann aus Kolumbien heraus irgendwie mit der Fermentation online zu machen. Also dann kann man da ja so ein bisschen zweigleisig fahren.
So ist es. Und das ist auch das, was ich einfach sage, dann kannst du auch mal einen Talk geben online, ja, wo Unternehmen sagen, wir kommen eh nicht all unsere Mitarbeitenden zusammen an einem Ort, wir sind ein riesiges Unternehmen, wir sind ein internationales Unternehmen, das heißt, ich mache das auch auf Englisch, ja, was auch nicht so viele anbieten können, ja, Kulinarik, Wissen vermitteln und dann auf Englisch das anzubieten, das ist auch noch mit ein Vorteil, in Berlin natürlich auch, da auch viele internationale Teams, die sich dann auch auf Englisch unterhalten. Und das macht total Spaß. Und genau, diese Präsenzkochen ist weiterhin mein Ding. Und du sagst ja auch, oder du hast es so ein bisschen angedeutet, ein Neues auszuprobieren, bin schnell gelangweilt, weshalb ich auch gerne mal andere Locations fahre, ja. Also ich würde auch mal nach NRW kommen. Ich habe relativ viele Veranstaltungen in Köln auch, weiß nicht warum. Frankfurt am Main aus meiner alten Bankerzeit, da auch noch Kontakte, weshalb ich auch keine eigene Koch-Event-Location habe.
Ja, und ich glaube, was ja auch tatsächlich so ist, wenn man sich was aufbaut, es dauert einfach. Also das denke ich teilweise, das denke ich bei mir ja auch oder bei sämtlichen Leuten, die jetzt schon hier im Podcast waren oder so. Am Anfang ist es eine Idee, dann ist es winzig klein, dann hast du dich verheddert, dann brauchst du einen neuen Ansatz. Ja, es dauert, es braucht Zeit. Aber wenn man immer weitermacht, irgendwann triffst du auf die richtigen Leute, diese ganzen Verbindungen entstehen. Wir haben uns ja jetzt nun auch kennengelernt über andere Leute und du bekommst immer mehr Connections. Und ich glaube, das macht es auch einfach aus und cool. Und ja, oft dauert es, aber das, was du da auf die Beine gestellt hast, ist schon echt eine richtig coole Sache.
Dankeschön. Bin ja auch. Und es ist auch, glaube ich, dass wir, wenn wir für uns denken, man irgendwie passiert da nicht so viel oder das dauert so lange. Mal sagen, okay, mal Pause jetzt hier, Tore. Guck mal, das mache ich gerne mal, guck mal in dein erstes Angebot rein. Guck mal, wie das aussah. Ab und zu, wenn ich ein bisschen Ablagern mache, gucke ich mal so in die ersten Brainstorming-Geschichten, ja, wie soll ich mich nennen? Damals war ich noch der Cycling-Chef, wo jeder so ein bisschen was anderes darunter verstanden hat. Ja, zu gucken, welchen Namen gebe ich mir, dachte ich mir, okay, der eigene Name ist doch cool, machen ja andere Köche auch und Köchinnen. Von daher, perfekt. Wenn ich irgendwann mal nicht mehr mit geretteten Lebensmitteln kochen will, ist halt der Name da. Der ist halt schon irgendwie bekannt und ich muss nicht irgendwie neuen Fantasienamen entwickeln, wie der radelnde Koch oder so. Wenn ich irgendwann sage, kann ich mal Radfahren, weil das Knie kaputt ist, dann kommt der radelnde Koch mit dem Auto an. So.
Ja, und auch sich selber die Freiheit zu geben, dass es sich entwickeln darf und dass es immer ein Prozess ist und dass man so oft so ungeduldig mit sich selber ist und sagt, boah, es geht nicht voran. Und dann aber wirklich, das mache ich ganz gerne, zurückzugucken und zu sagen, wie war es denn vor einem Jahr? Wie war es denn vor anderthalb Jahren? Wie hast du da noch geredet? Wie hast du da gesprochen? Wie locker warst du oder wie auch nicht? Was hatte ich schwitzige Finger vor meinem ersten Instagram-Post? Und das sind ja alles so Lernsachen und irgendwann verändert es sich und es ist nicht mehr so.
Weil ich das genauso fühle, oder?
Ja, genau. Und wir sehen ja ganz oft das bei erfolgreichen Menschen, was ist hinten rausgekommen oder wo steht er jetzt? Ich habe ehrlich gesagt auch gedacht, boah, Tore, total cool. Der kocht hier mit Guy und Anna und der hat eine richtig dicke Website und der war schon, ich weiß nicht, warst du im Frühstücksfernsehen oder so? Also, ne, da war ja da drunter verlinkt, woraus du überall bekannt bist und ich habe gedacht, Wahnsinn, guck mal, Tore. Und jetzt spreche ich mit dir und höre, dass du auch manchmal denkst, boah, es geht nicht schnell genug und so weiter. Also ich glaube, das haben einfach ganz viele von uns. Aber erstens geht es weiter. Das ist dann halt auch einfach die Ungeduld, ne?
Die Ungeduld oder, wie du gesagt hast, man sieht den Erfolg da draußen, ohne, das ist wie so ein Eisberg, weißt du? Du hast dann diese, unten hast du die ganze Arbeit und die Hürden und den Hässel und das Hinfallen und das Ausprobieren und dann läuft es nicht, dann funktioniert irgendwas nicht. Obendran siehst du halt, jo geil, die Person ist mega erfolgreich. Da sprechen die auch darüber, dass es lange gedauert hat oder dass es der dritte Anlauf ist und so weiter. Und wir denken, ja scheiße, warum dauert das bei mir so lange? Aber dauert ja gar nicht lange. Vielleicht dauert es auch lange. Wenn es halt so lange dauert, dann hat es auch einen Grund, ja, warum das so lange dauert. Oder ich sage immer, ey, bin ja der Einzige, der mir jetzt hier Druck macht. Ist auch nicht gut. Manchmal denke ich auch, ey, kann jetzt mal hier, dann ist so eine Woche, da kommt gar keine Anfrage rein. Ja, das ist so, du machst SEO und mittlerweile habe ich es auch verstanden, dass das halt super ist, um Traffic auf die Seite zu kriegen. Und Eduard, danke, jetzt hier Eduard, danke, dass du mir gesagt hast, ich soll Rezepte auf die Seite bringen. Ich so, Mann, Rezepte liest keiner. Das ist ja der, bringt mir so viel Traffic auf die Seite. Ob die dann konvertieren und meinen Kochkurs buchen, das weiß ich natürlich nicht. Ja, aber sie sehen erstmal, okay, da ist ein Typ, dann gucken sich die Rezepte an, dann teilen die es vielleicht. Man kann das immer alles gar nicht so, reden wir zusammen. Ja, man kann das immer gar nicht so monetarisieren. Ist jetzt daraus direkt was entstanden? Aber einfach dranbleiben, ja, dranbleiben, drüber reden, teilen.
Genau, genau. Ja, und man weiß nicht, wann es auf die, was heißt richtige Person, aber ja, wann es eben auf so fruchtbaren Boden fällt und was dir eine neue Connection bringt oder eine neue Idee, ein neuer Tipp, ein neues Ausprobieren, weiß man dann immer erst hinterher oder Jahre später oder im Zweifel weiß man auch gar nicht mehr, dass es damals über dieses oder jenes Gespräch oder diesen oder jenen Kontakt gekommen ist.
Manchmal dauert es Jahre. Im letzten Jahr war ich mit bei dem großen WWF-Straßen-Event in Berlin restlos genießen. Da haben wir zusammen mit Community Kitchen in München, die kam mit einem großen Team an, Lebensmittel gerettet und die dann verkocht für über 1000 Leute und die auf der Friedrichstraße bekocht, also nicht dort bekocht, sondern die haben dort dann gegessen. Und es war halt im Sommer und super geiles Wetter und über 8 Tonnen Lebensmittel gerettet, die wir natürlich nicht verkocht haben, weil so viel kann der Berliner, der Berlinerin gar nicht essen. Die haben wir dann weiter verteilt. Aber worauf ich hinaus will, Cosima war 5 Jahre vorher mal bei einem dieser Retterdinner und irgendwie haben wir uns connected auf LinkedIn und die hat sich daran erinnert und gesagt, bei irgendeiner Strategie-Meeting mit dem WWF, hey Tore, der macht doch sowas hier, sprech den mal an. Ich hatte am Anfang gar keinen Bock drauf, weil es für mich eine Nummer viel zu groß war, aber am Ende war dann das Team halt super und alle haben mit angepackt. Ja, aber das 5 Jahre danach noch einmal auf dem Dinner gewesen zu sein, ja. Und dann, bing, wie aus dem Nichts.
Ja, ja, genau, genau. Und das sind so Sachen, die einfach passieren, wenn man mit dem rausgeht, was einen ausmacht, wenn man da losgeht, wenn man auf die richtigen Leute trifft und wenn man dafür bereit ist. Also das passiert. Solche Wunder in Anführungsstrichen passieren dann echt. Ja, und auch wirklich, ich habe gerade noch mal gedacht, jetzt haben wir uns so viel über Erfolg unterhalten und über sichtbaren Erfolg. Aber tatsächlich ist es ja auch, bei mir ist es zumindest so, ja, sehr persönlich. Also mit seiner Sache, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Wahrheit wirklich rauszugehen, sich damit zu zeigen, hat mich ganz viel Mut gekostet. Und ich finde, daran wächst man ja unheimlich. Das heißt, selbst wenn du es irgendwie an Followerzahlen, gebuchten Kochkursen, Podcast-Downloads oder sonst was nicht unmittelbar siehst oder an deinem großen Gehaltscheck, du hast ja einfach für dich persönlich, ziehst du da wahnsinnig viel raus.
Ja, mehr sogar. Andere sind so Zahlen, aber dann diese persönlichen Aber diese persönlichen Kontakte oder mal so ein Feedback oder weiß ich nicht, die Leute immer sagen, ja cool, ich komme schon das zweite Mal zu dir, weil sie so Wiederholungstäterin und Wiederholungstäter, wo ich denke, ja, würde ich das machen? Aber die Leute haben halt Bock, was zu lernen oder die haben halt einen schönen Abend gehabt, ja, oder Firmen, die dir sagen, wir wollen nach 2 Jahren nochmal die Weihnachtsfeier machen. Einfach schön dann zu sehen, weil das ist ja genau das. Einmal kann jeder kommen und wir Deutschen sind ja meistens so, dass wir sagen, ey, das war alle toll, total super und ja, brauchst gar nichts verändern. Das glaube ich denen ja meistens gar nicht. Ja. Ich freue mich immer über die, die sagen, war super, aber da, weißt du, irgendwie hat das mit dem Mülltrennen nicht geklappt. Dann sage ich, ja, ist so. Manchmal habe ich auch keinen Bock, den Müll mit nach Hause zu nehmen, weil die Location keine Mülltrennung macht. Okay, verstehen wir, aber wäre cool, wenn. Ich so, ja, stimmt. Bin auch nicht perfekt. Da steht zwar irgendwie Zero Waste Kochkurse, aber die Dinge müssen nun mal auch leider verpackt sein. Und für alle Veranstaltungen in so einen Unverpacktladen zu fahren, habe ich am Anfang gemacht, aber irgendwann klappt das auch nicht mehr. Ja? Irgendwann ist es so, dass ich da, dass mir das zeitlich auch nicht passt, da dann irgendwie immer passgenau einzukaufen. Eine Kooperation mit einem wunderbaren Café in Berlin-Pankow im Tribbetees, die hat sehr, sehr viele gekauft, so 25-Kilo-Säcke an Nüssen, an Saaten. Da fülle ich mir dann quasi unverpackt immer was ab. Ja, das ist halt super. Und da habe ich auch meine Kochkurse, die Präsenzkochkurse in Berlin. Ja, eine schöne Manufaktur. Also da auch wieder über Corona kennengelernt, viele Dinge ausprobiert, gemeinsam gewachsen und sich gegenseitig unterstützen.
Ja, total. Aber da finde ich, das sprichst du was ganz Wichtiges an, auch dieser Perfektionismus. Also klar, es ist vegan, es ist nachhaltig, gerettete Lebensmittel und so weiter. Und das ist ja schon richtig, richtig mega super und hat einen riesigen Impact, eine riesige Vorbildfunktion. Aber ich finde, man braucht so einen gewissen Grad an Lockerheit. Wenn man da jetzt sagt, man exerziert das durch bis ins allerletzte, dann macht es einem keinen Spaß mehr, dann hat man keine Energie mehr, dann raubt einem das eher was. Dass man einfach auch sagt, es geht auch unperfekt. Und also wir leben jetzt, glaube ich, vegan seit, ich weiß nicht, über 10 Jahren oder so, aber tatsächlich auch so mittelvegan. Also hier zu Hause, wenn wir einkaufen und kochen und so weiter, ja, dann ist es vegan. Aber wenn wir zum Beispiel mal ins Restaurant gehen oder auf einen Geburtstag gehen und da gäbe es nur Salat mit Essig und Öl, da sage ich dir ganz ehrlich, obwohl ich schon sagen würde, ja, vegan, dann esse ich was Vegetarisches. Also weißt du, was ich meine? Ich habe das lange, oder was heißt lange? Ich habe es eine Zeit lang versucht, so und jetzt wirklich 100% vegan und ich stehe dahinter und so weiter. Und dann hat mich persönlich das aber echt gestresst. Dann hatte ich Hunger. Dann werde ich giftig, wenn ich Hunger habe. Dann ist es echt kacke, auf dem 60. Geburtstag zu sein und du sitzt da vor Fritten und Essig- und Ölsalat irgendwo auf dem Land. Ich habe schlechte Laune gekriegt. Und das macht ja tatsächlich keinen Bock. Und ich finde auch bei dir, das ist ja schon die Messlatte im puncto Nachhaltigkeit sehr, sehr hochgelegt, ne? Mit dem Fahrradfahren, gerettete Lebensmittel, pflanzlich, haben wir gerade drüber gesprochen. Aber wenn man sich dann jetzt im Klein-Klein am letzten Kohlblatt an der Mülltrennung verliert, weißt du, was ich meine? Das fühlt sich dann schon wieder so, dann wird es
Ist halt,
schwer.
sag anstrengend, aber das sind halt, glaube ich, so ein bisschen, manchmal will man auch einen Fehler finden, bin ich auch manchmal so, ne, dann muss ich auch sagen, ey, Tore, guck mal, du siehst jetzt mal ein Bild und da ist ja im Hintergrund irgendwas. Der musste auch einen Fehler machen. Ja, der erzählt mir ja irgendwas von Zero Waste und dem ganzen Zeug und dann macht er trotzdem Müll. Ja. Und auch ich, und das finde ich halt das Charmante, weil wenn du sagst, du lebst auch nicht mehr so vegan oder mittelvegan, wenn ich auf Reisen bin und nichts finde, dann mache ich das auch. Ja? Dann esse ich auch vegetarisch, ist jetzt auch nicht so geil. Aber für mich ist das der Weg für die Zukunft. Wir werden nie alle vegan leben. Für mich ist die Aussage, reduziert einfach exorbitant den Konsum eurer tierischen Produkte, ja, auf 10, 20% von dem, was ihr jetzt konsumiert. Dann zelebriert einfach dieses geile Stück Käse oder dieses Ei am Sonntag und habt ein gutes Gefühl. Ja? Ich habe das so oft. Meine Schwester dann sagt, ja, und hier, ich habe das jetzt gerettet und hier das Hackfleisch und so und das ist doch gut. Und ich so, ja, cool, genieße es, aber hab kein schlechtes Gewissen, dass du es isst. Genieße es verdammt nochmal und versuche einfach auch ein paar Alternativen mit einzubauen über Pilze, über geilen Tofu. Ja, wir kennen wahrscheinlich alle diese Bad Tofu Experience, wabbelig, ungewürzt, halt vielleicht auch noch, ja. Und ich habe in meinen Kursen nie mit Tofu am Anfang gearbeitet, aber irgendwie kamen dann viele, die gesagt haben, Tofu esse ich nicht. Da habe ich natürlich mal in meiner Ehre gepackt, gefühlt, gesagt, okay, lass dir mal, ich hatte noch ein schönes Stück Tofu für gute Qualität da. ja, noch wieder gute Qualität kaufen oder unterschiedliche Tofu-Produzenten ausprobieren. Und habe dem richtig geilen Umami-Tofu hingesetzt. Knusprig, schön lange in der Pfanne gelassen, dann abgelöscht. Sojasauce, Ahornsirup und ein bisschen Säure und vielleicht noch ein bisschen Smoked Tabasco oder Räucherpaprika. Die Leute, man läuft das Wasser im Mund zusammen. Trinken, ja. Das ist einfach diese Zubereitungsart und die Würzung. Und Punkt, kriegst du halt Tofu geil hin, kriegst Pilze geil hin.
Dann hast du ja auch am Tofu tatsächlich jeden Geschmack dran. Du hast salzig, du hast Umami, Ahornsirup, du hast es süß, du hast Säure, wenn du Limette dran machst. Das knallt ja total. Dann noch was Geräuchertes. Wie viel mehr willst du schmecken? Geht nicht. Dann hast du ja die Geschmacksexplosion. Und da finde ich tatsächlich, das habe ich auch mal gehört, also wenn ich jetzt Fleisch essen würde und dann beiße ich einfach in ein Stück ungewürztes Schnitzel, am besten noch roh, ne, so wie das bei Tofu auch ist, wenn du in kalten Tofu aus dem Kühlschrank beißt. Ich beiße ja auch nicht ins kalte Schnitzel aus dem Kühlschrank. Das schmeckt ja auch einfach scheiße. Also das muss man ja auch mal so sagen.
Dann nimm dir ein Stück Hühnerbrust, koch die. Einfach nur Wasser ohne Salz oder brat die an, ohne Salz, ohne Paprika, ohne die Gewürze, die wir da klassisch mit in die Hühnerbrust geben. Das schmeckt auch sehr, sehr, sehr langweilig, ja. Und Mehl, wenn wir das nicht verarbeitet haben, schmeckt es auch langweilig. Wenn wir wissen, wie es funktioniert, wären die geilsten Brotsorten draus.
Ja.
Und Tofu ist für mich ein Lebensmittel und nicht irgendein Ersatzthema, was ja auch immer wieder kommt. Ersatzprodukte, die sind alle scheiße, da ist so viel Müll drin und so weiter. Ja. Aber trotzdem werden die Ersatzprodukte vielen den Übergang von den klassischen hochverarbeiteten panierten Schnitzeln und die Cordon Bleus, die wir da in der Asiette kaufen können, vereinfachen. Für die sagen, ich möchte einfach weniger davon essen, aber ich finde es halt geil und brauche das auch. Und irgendwann sagen vielleicht auch die, ja, dann probiere ich doch mal was anderes. Ja, gucke ich mal, was kann ich mit geilen Kichererbsen machen? Wie kriege ich die knusprig und so weiter? Und wie kriege ich da meine Knusperkomponente?
Ja, und da haben wir ja auch wieder dieses Unperfekte, ne? Stress dich nicht, jedes Lebensmittel zählt oder jede gerettete Mahlzeit zählt, jedes Essen zählt. Und wenn du erstmal anfängst, dann ist es halt ein Prozess. Wenn du da Bock drauf hast, dann hörst du sowieso nicht auf und dann wird es sich über die Jahre oder über die Zeit ergeben. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, den Kühlschrank auszusortieren, ich habe gesagt, und jetzt müsste ich verhungern. Also wir haben davor schon vegetarisch gegessen, aber dann kein tierischer Zusatz mehr in irgendwas und der Kühlschrank, also da stand die Obstschale auf dem Tisch. Ne? Das ist auch echt ein Prozess.
Ja, genau, und den einfach Stück für Stück das zu machen. Ich glaube, das hilft, als wenn man das auf einmal alles versucht. Nämlich noch an den Zahnpflege ist ja auch wichtig. Ne? Dann gibt es diese Zahnputztabletten und die Bambus-Zahnbürsten. Ich natürlich geil, sagt sie, ja, Tore, jetzt wirst du auch. Schmeißt du die nicht E-Zigarette, sondern die E-Zahnbürste raus und die Zahnpasta ist auch nicht so geil, liegt ganz viel Zeug drin und so weiter. Aber das Ergebnis und Erlebnis war einfach nicht gut, weil diese anfänglichen Bürsten, da flatterten dann die Borsten raus, die Tablette, die schäumte nicht so, also alles war irgendwie doof. Das heißt, genau wie du gesagt hast, mach das mal Stück für Stück, ess erstmal die Sachen auf, guck mal, was könnte ersetzen, gibt es eine geile Pflanzenmilch, Käse, haben wir alle unseren Lieblingskäse, aber wie sind wir auf diese Marke gekommen? Wir haben es ausprobiert und genau das Gleiche ist dann auch bei einer Pflanzenmilch, bei einem pflanzlichen Frischkäse, ja, da gibt es auch schon geile Alternativen draußen. So richtig Käse gibt es auch, aber das ist dann so auf der Goldwaage abwiegen, weil da so kleine Manufakturen sind, dass das wirklich schon auch so ein Luxusprodukt ist und ich hoffe mal, dass die Industrie da irgendwann auch sagt, okay, wir machen mal einen von diesen riesigen Reifelagern, machen wir mit einem geilen Cashewkäse. Ja? Dann sind es einfach viel günstigere Kostenstrukturen als jetzt noch so, meine Vegans, die sind ja da die Vorreiter. Da haben wir auch ein großes Werk jetzt. Aber im Vergleich zu den klassischen Käseherstellern, Manufakturen sind das ja nicht mehr. Das ist auch so ein Mini-Werk. Ja, und wenn das erstmal in die Masse geht, dann kann man uns das auch leisten und dann gibt es mehr Erfahrung und dann sagen wir als Endverbraucher so, ja, geil, schmeckt oder schmeckt nicht, coole Konsistenz und das dauert aber noch ein bisschen.
Genau. Ja, das stimmt. Ich finde, Käse ist auch wirklich so der Endgegner in der veganen Küche. Das ist echt so. Aber ich habe echt Hoffnung, denn früher im Bioladen oder im Reformhaus. Erinnerst du dich noch an diese Tartex-Aufstriche oder diese allerersten Tofu-Würstchen? Es war ein Graus. Es war so, so furchtbar. Aber was sich da in den letzten 20 Jahren und auch noch mal in den letzten 10 oder 5 Jahren, das ist ja exponentiell gestiegen, was es jetzt für mega coole Fleischersatzprodukte gibt, Wahnsinn. Also da hat man ja vor 10, 15 Jahren oder so, da hast du von geträumt. Und ich denke, genau so werden wir das, wenn wir das Interview in 10 Jahren führen würden, würden wir uns da nicht mehr drüber unterhalten, sondern würden sagen, ach, kennst du den Käse von? Oder es ist klar, dass man den Käse von Firma XY kennt, weil der einfach geil ist, erschwinglich ist, lecker ist und mittlerweile auch schmeckt. Das haben sie ja beim Fleisch ganz oft auch schon richtig gut hingekriegt.
Ja, und ich glaube, wenn sie das richtig gut hinkriegen, und dann gibt es ja immer die Diskussion, sollten wir Fleisch in der Petrischale im Labor züchten oder tierisches Fett züchten? Ich bin der Meinung, das ist die Zukunft. Erstens, weil viele sich überhaupt nicht interessieren, jetzt schon nicht, wo kommt denn ihr Fleisch übrigens her? Das muss da sein, das muss bezahlbar sein. Das Laborfleisch die gleiche Geschmackserlebnisse uns liefert, wir es bezahlen können und wir das beim Discounter um die Ecke kriegen, ja, dann kaufen die Leute das, logisch. Punkt. Und für mich ist das halt ein super Weg, die sagen, ich möchte halt dieses tierische Fleischstück essen, aber ohne den ganzen Kack, der da drin ist, damit die Viecher nicht sterben, ohne diese sehr hohen Umweltbelastungen. Ist natürlich auch sehr energieintensiv noch, diese ganze Technologie, aber in 10 Jahren werden wir wahrscheinlich das essen. Ja.
Ja. Das ist eigentlich so meine letzte Frage im Podcast. Und irgendwie haben wir jetzt ein ganz anderes Gespräch geführt, als ich eigentlich dachte, dass wir es führen würden. Aber ich fand es super schön oder finde es immer noch super schön. Meine letzte Frage im Podcast ist eigentlich die nach der, also erstmal nach dem persönlichen Wunsch. Wie darf es für dich weitergehen, für deine Kochkurse und so weiter? Aber auch, und deshalb komme ich da jetzt schon drauf, deine Vision für die Welt oder wie kann es gut weitergehen?
Für mich ist die Großteil meiner Kurse und die ich adressiere, sind halt Erwachsene, aber die Kids da draußen, ja, die in den Schulen, die auch schon so ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen, weil wenn die sagen, ich habe gerne Tofu gegessen mit Tore, sagen, Papa, lass doch mal Tofu kaufen, der dann sagt, du bist nicht mehr mein Sohn, ja, du isst kein Tofu, Tofu lässt dir Brüste wachsen, dann sage ich, kann gar nicht sein, weil die asiatischen Männer, die haben jetzt nicht irgendwie, die haben kleinere Brüste als die europäischen Männer. Punkt. Also da wirklich bei den Kids anzusetzen und sagen, gehen wir in die Schulen, machen wir Bildung, wo kommt das Essen her, wie kann man sich ausgewogen auch mehr pflanzlich ernähren, ja, so eine Bärchenwurst und Krimskrams, was da alles. Also wirklich die Industrie, die uns mit so einem Müll überschüttet und ich nehme mich ja da nicht aus, ja, ich bin aufgewachsen mit Snickers und Mars und den ganzen, das sind halt Erinnerungen, die drin sind an so ein Essen oder wenn wir grillen, ja, wenn ich dann im Sommer wieder draußen rumlaufe, sind halt so, das sind halt Dinge, die uns ein gutes Gefühl geben. Und da bei den Kids auch irgendwie ein gutes Gefühl bei mehr pflanzlicher Küche aufkommen zu lassen. Und wir mit den Ressourcen besser umgehen, weil dann wachsen die damit auf. Das dauert natürlich eine Weile. Ja, und das ist halt cool, wenn da auch dann eine Küche da ist, irgendwie Budget da ist, die Leute Bock haben. Meistens haben die Kinder Bock und die Erzieher und die Lehrerin auch. Aber dann liegt es daran, dass wo machen wir das, wann machen wir das und so weiter und so fort. Die Vision für die Welt, hey, ich glaube, jeder kann was machen, nimmt das nicht so krampfig an, aber probiert es einfach mal aus. Ja? Es gibt so viele leckere Geschichten da draußen und wir müssen nicht alles irgendwie selber machen, aber es gibt so viele Internet-Webseiten, wie man Dinge lecker kochen kann, wo man Lebensmittel retten kann, ja, wie man, wenn man essen geht, sich vielleicht doch mal so eine kleine Transportdose mitnimmt. Ja, vergesse ich auch leider des Öfteren. Einfach so diese kleinen Dinger sich dran erinnern. Okay, Mann, habe ich schon wieder vergessen. Beim nächsten Mal hast du sie dabei.
Genau. Unperfekt für viel mehr Nachhaltigkeit. Und wer echt Lust hat, der bucht bei Tore einen Online-Kurs oder einen Real-Life-Kochkurs.
Real-Life-Kochkurs. Ich mache übrigens auch Hausbesuche. Ja, das klingt immer so cheesy, aber ich nenne es immer das Gastgeberinnen-Modell. Die sagen, hey, ich habe jetzt hier mit meinen Kolleginnen und Kollegen will ich nicht kochen, aber wir haben hier ein Jubiläum oder einen Geburtstag und ich habe keinen Bock zu kochen. Ich habe auch keinen Bock, so ein Catering zu beauftragen. Lass gemeinsam kochen, lass ein Mitmachbuffet machen oder wir kochen einfach ein Menü abends. Da kommen sie alle zusammen und das Gute ist auch, meistens haben wir ja alles und keiner weiß, was, ich weiß nicht, wenn du gefragt wirst, Kathi, was wünschst du dir zum Geburtstag? Hast du bestimmt ganz viele Wünsche. Meistens sagen sie, oder bei mir so, was zum Verbrauchen, hat meine Oma früher immer gesagt, so, meine Oma, ey, was zum Verbrauchen, ja, schenkt mir hier irgend so ein Schmelzkäse-Ecken und was hat sie noch gerne gegessen? Eine Dose Mischgemüse, weil sie das immer in ihre Suppe gemacht hat, in ihre Nudel-Hühnersuppe. Jetzt bin ich ähnlich. Oder einfach Zeit miteinander verbringen. Ja? Und das kann man dann zusammen verbringen, zusammenpacken. Ja, entweder ja, du verschenkst Zeit mit dem Geburtstagskind. Vielleicht bringen wir auch noch Lebensmittel mit, die wir dann einfach aus dem Schrank verarbeiten, kreativ. Dann haben wir ein schönes Essen dann gemeinsam gekocht und gemeinsam verputzt.
Genau. Und ich glaube, da spricht man den Menschen ja sehr ganzheitlich an. Ne? Man hat dieses Soziale drin und dieses, man verbringt Zeit miteinander und dann isst man noch lecker. Das klingt schon ziemlich gut. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, weshalb das mit den Kochkursen auch so richtig gut funktioniert. Ne? Weil das irgendwas im Menschen anspricht, wo die meisten Leute Bock drauf haben.
Ja, ich meine, die sind früher, war ein Raum mit Feuer, da wurde gekocht, da wurde gegessen, da wurde gequatscht. Da gab es kein Smartphone, da wurden die neuesten Geschichten, Deals ausgehandelt, Leute miteinander verheiratet. Zum Glück auch nicht mehr so. Aber in der Küche, ja, oder am Essenstisch kommt man zusammen und meistens ist es ja so mit der einzige Zeitpunkt, wo wir wirklich mal alle zusammenkommen.
Tore, richtig gut. Vielen Dank für deine Zeit. Ganz herzliche Grüße nach Kolumbien. Schaut unbedingt bei Tore vorbei. Ist wirklich Hammer, wirklich mega. Ich war echt begeistert, als ich gelesen habe. Vegan, nachhaltig, Berlin, wenig Müll, Kochevents. Du hast da echt eine coole Sache. Mach weiter.
Das ist meine Nische und ich hoffe, und dann an viele da draußen, wenn ihr auch Bock habt, macht sowas auch. Sprecht mich an, weil wir sind noch zu wenige. Ja, das ist einfach, der Markt ist so groß und es ist cool. Wir brauchen euch. Nicht nur als Gast, sondern auch als Gastgeber, weil das funktioniert und das ist, glaube ich, die Zukunft. Ja.
Ja. Tore, schönen Abend oder bei euch ist Nachmittag, ne?
Ja, jetzt ist hier so kurz nach 12.
Ah, oh, immer, da hast du noch richtig was vom Tag.
Schönen Abend nach Deutschland. Und dann auch bald, Kati.
Ja, genau. Dank. Ciao, Tore, mach's gut.
Tschüss.